Irgendwas mit Energie. Der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist Freitag, der 27. Februar. Mein Name ist Christian Silos und bei mir sind Michaela Tix und Carsten Kloth. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir haben heute, glaube ich, einen großen Brocken, kann man quasi sagen, vor uns liegen. Eines der umstrittensten Energiethemen oder eigentlich ja sogar das umstrittenste Energiethema der letzten Jahre erfährt jetzt einen neuen Vorschlag. Es liegen Eckpunkte zum neuen Gebäudemodernisierungsgesetz vor. Ich muss mich an den Begriff noch gewöhnen, weil ich von ihm auch nicht hundertprozentig überzeugt bin. Man würde wahrscheinlich sagen, formerly known as Gebäudeenergiegesetz und gerne auch mal als Heizungsgesetz bezeichnet, das ja, so hat es die Union festgelegt, abgeschafft werden soll. Jetzt liegen neue Eckpunkte vor und tatsächlich der erste Satz wiederholt es auch gleich nochmal. Das Heizungsgesetz wird abgeschafft. Das war der Union ganz, ganz wichtig. Interessanterweise, es gab lange Verhandlungen zwischen Union und SPD. Ein Kernthema war, bleibt es bei einer Vorgabe, dass bei neuen Heizungen künftig 65% erneuerbare Energien eingesetzt werden müssen. Diese Regelung ist gefallen und dafür kommen zwei ganz neue Sachen daher. Eine Biotreppe, auch so ein Begriff, an dem man sich noch gewöhnen muss, und eine neue Grüngasquote. Carsten, du hast dir in dieser Woche die Details genau angeguckt. Nimm uns doch gerne mal mit. Was ist anders? Wie sieht das neue Gebäudemodernisierungsgesetz in den wesentlichen Kernpunkten aus?
Ja, Habemus, GMG. Also man kann ja erstmal sagen, es gibt ja positive Nachrichten auch irgendwie. Das lange Gezerre ums Gebäudeenergiegesetz ist endlich beendet. Wir haben was Schriftliches, wir haben zumindest mal ein Eckpunktepapier, eine Einigung. CDU, CSU halten Wort, du hast es gesagt, das sogenannte Heizungsgesetz, also vor allen Dingen die 65%-Regel, werden abgeschafft. Es gibt auch in dem Papier durchaus ein paar positive Punkte. Die Förderung klimafreundlicher Heizungen, die bleibt bestehen, laut Unionsfraktionschef Jens Spahn, so wie sie ist. Öl- und Gasheizungen werden aber nicht Teil der Förderung sein. Das hat dann der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Armand Zorn, nochmal klargestellt. Also nicht, dass man sich hier Hoffnung macht, man könne sich jetzt demnächst eine Ölheizung fördern lassen. Die europäische Gebäuderichtlinie kann umgesetzt werden. Die Wärmeplanung für kleinere Kommunen werden vereinfacht. Gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Ja, die Regierung hat an dieser Stelle Wort gehalten. Jetzt jubelt die Union natürlich. Der Heizungskeller werde wieder zur Privatsache und das Habecksche Heizungshumbug, der sei endlich vorbei. Solche Sätze sind jetzt zu hören. Es stellen sich natürlich nochmal viele Fragen, ob Klimaschutz dann wirklich so eine Privatsache ist und wie sich dann an der Stelle die Abschaffung der 65%-Regel auswirkt. Unionsfraktionsvize Sepp Müller meint, wir werden die Klimaschutzziele übererfüllen. Da fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen die Fantasie für.
Da können wir ja gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Ich glaube, einerseits kommt es auf jeden Fall überraschend doch durchaus, dass es jetzt noch vor den Landtagswahlen neue Eckpunkte zu dem Papier gibt, weil es eben so politisch umstritten war und viele eigentlich, ja, davon ausgegangen sind, ist, dass man sich auch mit einer Neuauflage dieses Gesetzes politisch nur die Finger verbrennen kann. Es wird natürlich jetzt auch viel debattiert, es gibt viel Kritik, können wir auch gleich drauf eingehen. Die Kernpunkte und Eckpunkte sind die beiden Themen, die ich gerade angesprochen habe. Also keine erneuerbaren Pflicht mehr in den Heizungen an sich bedingt, wird zumindest ersetzt. Wir kommen also von der 65% erneuerbaren Quote runter und gucken mehr auf die gas- und ölbetriebenen Heizungen, die eine Quote kriegen, diese sogenannte Biotreppe. Was ist das und was verlangt die genau?
Genau, die Biotreppe ist jetzt nicht zu verwechseln mit der Biogasquote, die es eben auch gibt. Es gibt da zwei Geschichten. Die Biotreppe heißt, neu eingebaute fossile Heizungen, Öl- und Gasheizungen müssen schrittweise auf klimaneutrale Brennstoffe umstellen, also auf Biomethan oder grünes Öl, was immer das sein soll, Frittenfett oder so, oder eben Wasserstoff. Ab 2029 liegt dieser Anteil dann, soll der bei 10% liegen. Also man muss sich dann entsprechende Tarife besorgen. Und dann gibt es weitere Stufen bis 2040. Wie genau die aussehen sollen, das weiß man aber noch nicht. Das muss jetzt alles noch ausklamüsert werden. Davon zu unterscheiden ist eben dann eine Quote für grüne Gase und grünes Heizöl. Und die müssen die Anbieter ab 2028 beimischen. Fängt an mit 1%, soll dafür sorgen, dass bis 2030 mindestens 2 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Gilt nur für den Gebäudesektor. Also Industrie und Gewerbe sind hier außen vor. Aber auch hier der genaue Pfad ist noch unklar.
Eckpunkte dazu sollen bis zum Sommer vorliegen. Das muss also noch genauer definiert werden, in welcher Größenordnung beide Merkmale jetzt steigen, sowohl die Biotreppe als auch die Grüngasquote. Michaela, gerade mit der Grüngasquote hattest du dich ja auch beschäftigt. Du hattest heute Morgen noch die Gelegenheit, ein Hintergrundgespräch mit der Gaswirtschaft zu hören, dieser Punkt Industrie und Gewerbe auszunehmen. Wie ist das aus deiner Sicht einzuordnen?
Ja, das ist eine Überraschung, um das mal so auszudrücken. Wir kennen das Konzept ja, das liegt auch schon länger auf dem Tisch. Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft wirbt seit langem für eine Grüngasquote. Die sollte sich aber auf das ganze Gasnetz beziehen. Da war einfach die Idee, wir lassen so, wie es ist. Ja, das Gasnetz bleibt bestehen, wir machen es aber ein Stück weit grüner. Da wurde auch gesprochen von Quoten von 1% oder sogar unter 1%. Aber es hätte irgendwie alle Sektoren betroffen. Das heißt auch Industrie und den Verkehr. Im Verkehr haben wir ja große Probleme, dass es irgendwie grüner wird in Deutschland oder klimafreundlicher. Die Idee also, die auch aus der SPD kam, schon von zwei Bundestagsabgeordneten, war einfach, wir machen es über die ganze Bank hinweg. Das ist jetzt gekippt worden oder wird vielleicht gekippt, so wie es jetzt aussieht. Und das ist schon jetzt erstmal eine faustdicke Überraschung. Wir haben natürlich auch nachgefragt, ist das denn sinnvoll, weil Wasserstoff jetzt im Gebäudesektor einzusetzen, da haben wir ja schon eine lange Diskussion hinter uns. Das ist vielleicht nicht der sinnvollste Ansatz, weil einfach die Mengen dafür fehlen. Aber so wie es jetzt auch ausgestaltet werden wird, zielt es ja erstmal auf den Biomethanaufwuchs ab.
Welche Potenziale es da gibt, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Es gibt noch ein paar andere Kerninhalte des Gesetzes. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Biotreppe oder eine Grüngasquote, Carsten, was muss man sonst noch im Hinterkopf haben?
Ja, wir haben ja, wie gesagt, in der Fernwärme Erleichterungen oder Ansagen, Zusagen, die AVB Fernwärme sowie die Wärmelieferverordnung, die werden novelliert und die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, BEW, die wird gesetzlich geregelt und aufgestockt. Dann haben wir die Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG, die eine auskömmliche Finanzierung bis mindestens 2029 bekommen soll und wir haben Erleichterung bei der kommunalen Wärmeplanung, vor allen Dingen für kleinere Kommunen. Da soll die Wärmeplanung einfacher werden. Also das profitieren vor allen Dingen Kommunen unter 15.000 Einwohner davon.
Ich glaube, die Reaktionen sind deswegen auch so gemischt, auch aus der Fernwärmebranche, weil einerseits kippt es so ein bisschen, der Weg der Gasheizung wird doch wieder ein Stück weit erleichtert, doch tatsächlich durch dieses Vorhaben. Auf der anderen Seite gibt es ein großes positives Signal, worauf die Branche schon seit Jahren wartet. Und zwar, es gibt diese Bundesförderung für effiziente Wärmenetze. Da wird seit Jahren gefordert, da brauchen wir eine auskömmliche Finanzierung. Das ist eine Förderung, wie der Name schon sagt. Jetzt wird es in Gesetzesform gegossen. Und da, denke ich, ist der eine oder andere Sektor auch geknallt in den letzten Tagen, weil darauf haben die wirklich sehnlichst gewartet, dass sie eine Sicherheit bekommen. Zweites großes Thema in dem Bereich ist auch, dass es Änderungen beim bürgerlichen Gesetzbuch geben kann. Das heißt, die Kostenneutralität, wenn man einen Fernwärmeanschluss haben möchte, wird aufgeweicht, damit die Fernwärmeversorger, wenn sie den vergrünen müssen, weil sie müssen ja vergrünen, wenn wir in Richtung Klimaneutralität gehen, dass überhaupt Möglichkeiten von grüner Fernwärme überhaupt eröffnet werden. Und das ist auch eine große, gute Nachricht für die Fernwärmebranche. Deswegen ist deren, glaube ich, die erste Reaktion so ein bisschen zweigeteilt. Es wird schwieriger, die Fernwärme durch den diesen Weg zum Gasnetz dann nochmal irgendwie weiter durchzumarschieren. Aber auf der anderen Seite gibt es auch eine gute Förderung und die gesetzlichen Regelungen erleichtern sich. Das ist auch das, was die Branche beschäftigt.
Es sind ja durchaus zwei Punkte, die jetzt, wenn wir mal auf die Fernwärmebranche blicken, das sind ja auch Stadtwerke eben stark vertreten, durchaus ja schon seit längerem gefordert wurden. Allerdings, da muss ich so ein bisschen Wasser in den Wein, oder du hast von Champagner gesprochen, ich mache mal eine Schorle draus, weil es steht zwar auch in den Eckpunkten, dass die Fördermittel für den Fernwärmeausbau aufgestockt werden sollen. Eine konkrete Zahl steht da nicht drin. Ich hatte diese Woche Gelegenheit, mich mit Leuten aus dem Umfeld des Bundestages zu unterhalten, gerade auch aus dem energiepolitischen Bereich, wo es heißt, naja, wir sehen ehrlich gesagt nicht, wo die Mittel dazu herkommen sollen, also eine nennenswerte Aufstockung. Also die Fernwärmebranche verlangt ja mindestens eine Verdoppelung der Mittel. Es klingt momentan nicht unbedingt so, dass die Reise wirklich dahin geht. Aber trotzdem sind das erstmal Signale, die vielleicht die Fernwärmebranche positiv aufnimmt. Auf der anderen Seite nimmt dieses neue Gesetz möglicherweise aber auch ein bisschen den Druck weg oder erschwert teilweise auch den Fernwärmeausbau. Carsten, wie fallen denn insgesamt die Reaktionen aus? Die sind natürlich sehr unterschiedlich, egal ob man jetzt in Energiewirtschaft reinguckt oder in die Heizungsbranche oder andere Betroffene. Kannst du uns da mal so einen kurzen Überflug geben? Was sind so die Meinungen bei dem ja eben vorher schon und jetzt weiterhin sehr umstrittenen Gesetz?
Ja, die größte Kritik kommt natürlich aus Richtung der Grünen. Die versuchen jetzt den Begriff Luxusgasquote zu etablieren. Sie kritisieren eben auch, die SPD sei hier eingeknickt, als hätte sie nicht mitverhandelt. Und es werde eben jetzt das Signal ausgesendet, dass wieder mehr Gas- und Ölheizung gekauft werden könnten. Aber nicht nur die Grünen kritisieren diese Eckpunkte, sondern auch beispielsweise Mieterschützer, Verbraucherschützer, Sozialverbände. Da geht es dann zum Beispiel um diese doch sehr karge Formulierung bei den Eckpunkten. Es bedarf einer Regelung zum Schutz der Mieter vor überhöhten Nebenkosten. Mehr steht da nicht drin quasi. Das ist natürlich wachsweich, dünn. Aus der SPD heißt es immer, ja, müssen wir alles noch ausformulieren, sind nur Eckpunkte. Aber das ist dann angesichts der konkreten Befürchtungen natürlich wirklich wenig an der Stelle.
Genau, vielleicht kommen wir da nochmal bei der Biotreppe an und auch die große Kostenfrage, die auch die Mieterschützer umtreibt. Es gibt ja jetzt schon in Baden-Württemberg ein Gesetz, das auch jetzt schon in Baden-Württemberg ist verpflichtet, dass eine Beimischung stattfindet von grünen Gasen. Da gibt es halt sogenannte 10% Biogastarife, wie der Name schon sagt, dann teilweise 10%, teilweise auch 15%. Und da ist auch ein Argument der Gaswirtschaft zu sagen, die sind ja gar nicht so teuer. Also die können wir uns durchaus leisten. Also wir sind bei einem Gastarif bei 6, 7, 8, 9 Cent, je nachdem, wie man abgeschlossen hat oder ob man noch in der Grundversorgung ist. Und diese Biogastarife sind laut Verivox ungefähr 25% teurer. Heute Morgen im Gespräch fiel auch die Zahl 9 Cent. Aber die große Frage, die sich jetzt natürlich für alle Bundesbürger stellt, die eine Heizung oder eine Gasheizung im Keller haben, die Nachfrage wird ja durch diese Biotreppe deutlich anziehen. Und da ist jetzt die Frage, wie teuer wird denn so ein Tarif? Und damit sind wir, glaube ich, auch beim Mengenthema angekommen, weil Angebot und Nachfrage ist halt wie immer das Gebot der Stunde und da kommt jetzt die große Preisfrage.
Die Preisfrage werden wir hier natürlich auch nicht lösen können. Wir können aber vielleicht das versuchen zu helfen, das ein bisschen einzuschätzen. Also bislang werden in Deutschland rund 10 Terawattstunden Biomethan pro Jahr erzeugt. Wir hören unterschiedliche Zahlen, wie groß das Potenzial prinzipiell wäre. Es ist von bis zu 100 Terawattstunden die Rede. An einigen Stellen, gerade aus der Biogasbranche, hört man auch schon mal sogar bis zu 200 Terawattstunden. Das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr optimistische Zahl. Allerdings gibt es ja auch einige Beschränkungen. Also wir haben einerseits einen sehr unsicheren Gasmarkt letzten Endes ja doch noch, weil wir jetzt auch seit Jahren darüber reden, Gasnetze werden eher zurückgebaut. Das ist eine große Sorge der Biogas- und Biomethanproduzenten, dass sie keine Sicherheit mehr haben, wenn sie jetzt neu investieren. Wie lange ist denn das örtliche Gasnetz für mich noch verfügbar? Wie lange habe ich den Anschluss? Da gibt es eine deutliche Kritik an Plänen zur Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes. Das verhindert sicherlich verlässlichen Aufbau aufbauen. Das ist natürlich klar, um diese Quoten künftig bedienen zu können, brauchen wir einfach größere Mengen. Und bisher gehen große Teile dieser Mengen auch noch in den Kraftstoffsektor, weil es dort auch eine höhere Zahlungsbereitschaft gibt. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass die Preise durch diese Neuregelung eher steigen werden. Die Gaswirtschaft weist auf Importmöglichkeiten hin, die momentan noch gesetzlich teilweise beschränkt sind. Da richtet sich der Blick ins Ausland innerhalb der EU, aber teilweise auch außerhalb der EU. Da geht dann auch der Blick in die Ukraine, die theoretisch ja sicherlich großes Potenzial hätte, Biogas, Biomethan dann auch zu produzieren. Allerdings muss man da ja ehrlicherweise und leider sagen, davon sind wir momentan noch relativ weit weg. Die Lage in der Ukraine ist extrem unsicher. Ob es überhaupt dazu mal kommen kann, ist sicherlich sehr, sehr ungewiss. Und darauf sollten wir unsere energiepolitischen Entscheidungen sicherlich nicht beruhen lassen.
Große Frage ist ja auch, wie geht es weiter? Also Carsten, du hast es anfangs erwähnt, die Schritte, es wird wohl 3 Schritte geben. Wie schnell wird es weiter von diesen 10% nach oben gehen? Und diese Konkurrenz zwischen den Sektoren ist halt auch da. Das heißt, die große Frage wird, geht es dann auf 20%, geht es auf 30, 40? Das ist ja sehr viel Fantasie und das ist auch das, was die Energieberater, die jetzt demnächst eine Beratung für den einzelnen Haushalt vor der Brust haben, natürlich auch ein großer Risikofaktor, weil die Gebäude dann, je nachdem, in welchem Zustand sie von der Sanierung her sind, macht es natürlich einen Riesenunterschied, ob ich dann vielleicht 5 oder 10 Jahre später dann direkt auf 30 oder 40% bei der Biotreppe hochstolpere oder ob ich eher auf einem verträglichen Maß bleibe.
Ja, wir haben wirklich viele offene Fragen, das muss man sagen. Konkrete Ausgestaltung, die Klimaschutzziele, die Kostenfalle für Verbraucher, die mögliche, wo kommt das Gas überhaupt her? Das Biogas, es wird dann immer wieder darauf hingewiesen von politischer Seite, das sind jetzt nur die Eckpunkte. Und das muss jetzt das Bundeswirtschaftsministerium auch alles noch ausgestalten. Nur das Ganze soll jetzt schon bis Ostern ins Kabinett. Also meines Wissens sind hier 4 Gesetze und 2 Verordnungen zu ändern. Teilweise Bundesratszustimmung noch erforderlich. Und das Ganze soll vor dem 1. Juli in Kraft treten. Also puh, da haben wir einen ganz schönen Spurt vor uns, denke ich mal.
Diese politische Unsicherheit hat ja im vergangenen Jahr auch schon zu einem weiteren Einbruch des Heizungstauschs in Deutschland geführt, weil natürlich jeder, der vor einer Investitionsentscheidung steht, auch erstmal abwartet, wo geht die Reise eigentlich hin, auf welche Technologie muss ich setzen und vor allem auch, welche Förderung gibt es vielleicht. Klar ist jetzt natürlich erstmal, der Druck geht weg von der Einzelheizung ein Stück weit und es verschiebt sich wieder vermehrt in Richtung der Gasnetzbetreiber, der Versorgungsunternehmen. Wie fällt denn die Reaktion der Energiewirtschaft aus? Was sagen denn die großen Verbände VKU und BDW zu den neuen Eckpunkten?
Ja, vielleicht noch ganz kurz an der Stelle. Der VKU freut sich natürlich in erster Linie über die Zusagen im Bereich der Fernwärme und sieht diese positiv. Ansonsten gibt es da auch von Seiten des Stadtwerkeverbandes noch viele Fragezeichen. Beim BDW ist es ähnlich gemischt. Auch da ist der Tenor, endlich haben wir was in der Hand, das ist schon mal gut und können das Thema abräumen, aber die sehen auch die Gefahr, dass die Klimaziele in Gefahr geraten.
Na, dann lass uns doch da mal drauf gucken. Also vielleicht auch dann mal kommen wir mal zu unserer Einschätzung oder auch Einordnung. Das Gesetz soll ja die Klimawende im Gebäudesektor, der sich in den letzten Jahren stets als Problem erwiesen hat, weil es die Dekarbonisierung im Wärmesektor eben nicht richtig vorangekommen ist. Eigentlich sollte das Gebäudeenergiegesetz dem einen Push geben, die massive politische Debatte im Anschluss, aber auch eben dann die Ankündigung schon im Wahlkampf und dann auch der neuen Bundesregierung, das Heizungsgesetz abzuschaffen, hat an der Situation auch erstmal nichts verändert, sondern ich habe es gerade gesagt, die Zahlen in der Heizungsinstallation sind erstmal noch weiter zurückgegangen. Zielsetzung ist eigentlich klar. Es soll zur Dekarbonisierung der Wärme führen. Carsten, wie ist da deine Einschätzung? Geht es in die richtige Richtung oder eher nicht so?
Eine gute Frage. Also ich habe mal in diese Studie geschaut von IW und Wuppertal-Institut, die jetzt immer im Hinblick auf die Biogasquote zitiert wird und die ist im Auftrag von Bellona Deutschland erstellt worden. Darin heißt es, dass die Grüngasquote zentrale Transformationshemmnisse nicht wirksam adressiert. Haushalte und Gebäude drohen zum großen Verlierern der Grüngasquote zu werden und so weiter. Also ziemlich eindeutig, dass das schon mal nichts bringt. Man muss dazu sagen, Bellona Deutschland Auftraggeber ist eine Umweltschutzorganisation, aber das Kölner IW ist jetzt nicht gerade ein wirklich progressiver Laden, sondern eher arbeitgebernah. Und auch andere Studien sagen eigentlich, also das allein geht so gar nicht. Es gibt noch viele juristische Fragen auch, die offen sind. Also Klimaschutzgesetz, Verschlechterungsverbot, da kann man Klagen erwarten. Wir haben natürlich im Zusammenhang mit RED III auch noch offene juristische Fragen, ob diese 65%-Vorgabe überhaupt abgeschafft werden kann. Also mein Gefühl ist so ein bisschen, hier ging es nicht in erster Linie um das Thema Klimaschutz, sondern hier ging es darum, einen gesellschaftlichen Graben zuzuschütten. Das Thema gesellschaftliche Akzeptanz. Wir erinnern uns alle an die Heizungshammer-Debatte und was daraus erfolgt ist. Und ich glaube, das sitzt vor allen Dingen der Union hier unglaublich im Nacken. Natürlich auch die Landtagswahlkämpfe und die AfD. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum die SPD hier nachgegeben hat an der Stelle. Das hört man auch so ein bisschen raus. Also was man hören kann im politischen Berlin ist, dass es auch innerhalb der SPD-Fraktion ganz schön geknirscht haben muss. Aber man hat sich offenbar letztlich dann einfach hier ergeben. Ich habe einen Satz von Nina Scheer, energiepolitische Sprecherin, rausgeschrieben. In ihrem Statement hört man das so ein bisschen raus. Sie sagt, es liege in der Natur von Koalition, Entscheidungen auch für Themenfelder zu treffen, in denen sich die Sichtweisen stark voneinander unterscheiden oder gar widersprechen. Das sei hier der Fall gewesen. Also das zeigt schon, in welche Richtung die ganze Sache geht. Ich glaube, es ging in erster Linie der Union hier um Glaubwürdigkeit. Und das kann sein, dass die auch die Pistole auf den Tisch gelegt haben. Wir müssen hier jetzt das Heizungsgesetz abschaffen. Nach anderen gebrochenen Versprechungen, sagen wir mal, Schuldenaufnahme, Stromsteuersenkung für alle, wir erinnern uns, ist das jetzt einfach da an der Stelle eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und vielleicht lag sogar die Pistole Koalitionsbruch auf dem Tisch.
Dass es für die SPD-Seite beim 65%-Ziel für Erneuerbare bleiben muss, dem ist jetzt nicht mehr so. Also die SPD ist da schon deutlich zurückgewichen. Natürlich wird jetzt drüber spekuliert, was hat die SPD an anderer Seite dann für sich rausgeholt, also bei irgendeinem anderen politisch umstrittenen Thema zwischen Union und SPD. Das werden wir wahrscheinlich nie so richtig erfahren, aber solche Überkreuzverhandlungen sind ja durchaus Usus in der Koalitionsarbeit. Also denkbar wäre es.
Genau, denkbar sind solche Gegengeschäfte. Also wir erinnern uns, gestern ist das Tariftreuegesetz im Bundestag verabschiedet worden, ein Herzensanliegen der SPD. Wenn man dann aber konkret danach fragt, gab es sowas, dann streiten die das natürlich ab. Und ich bin auch nicht sicher, ob es das wirklich war. Ich glaube, es ist wirklich die gesamtgesellschaftliche Frage, die hier eine Rolle spielt. Vielleicht noch eine Ergänzung, die SPD weist auch immer wieder darauf hin, dass in Sachen Klimaschutz das Gesetz dann 2030 evaluiert werden soll, überprüft werden soll. Ist natürlich 2030, das betrifft dann die derzeitige Regierung nicht mehr unbedingt. Und das ist natürlich dann auch einer der Vorwürfe, die man machen kann, dass man hier die Probleme in die Zukunft verlagert werden.
Ja, also ich glaube tatsächlich, du hast es gesagt, das ist vielleicht eher ein wahltaktisches Gesetz jetzt am Ende des Tages. Der Klimaschutz geht sicherlich nicht als Gewinner daraus hervor. Man muss natürlich auch sagen, auch vorher waren wir im Gebäudesektor eben nicht auf Klimakurs. Die Erneuerbaren-Richtlinie der EU verlangt schon bis 2030 im Wärmesektor einen Ökoanteil von fast 50%, also genau von 49%. Davon sind wir sehr, sehr weit weg. Da wären wir auch mit einem Gebäudeenergiegesetz an der Ampel bei Weitem nicht hingekommen. Die Frage ist nun, kommen wir da eher hin mit dem neuen Gesetz? Also wenn man mich da nach meiner persönlichen Meinung fragt, würde ich sagen eher nein. Denn sicherlich kann man mit Grüngasquote oder Biotrepper auch ein hohes Maß an Dekarbonisierung erreichen. Aber ist das wirklich vorstellbar? Die Verfügbarkeiten von Biomethan oder alternativen Brennstoffen ist einfach nicht gegeben. Und selbst wenn sie da wären, würden sie halt zu einer massiven Teuerung führen. Und dass das die Politik aushält, ist eher anzuzweifeln. Also man darf tatsächlich auf das Jahr 2030 und auf die Evaluierung gespannt sein, ohne dass wir bisher natürlich wissen, wer dann die Regierung stellt und wie die auf das Thema blicken. Und auch, wo das Thema Klimaschutz und Dekarbonisierung dann auch steht, weil ich glaube, so ein Stück weit merkt man doch in Teilen des Regierungslagers eine gewisse Absetzbewegung, zumindest von einem Net-Zero-Ziel, also einer 100%igen Dekarbonisierung. Auch das Jahr 2045 als Ziel der Klimaneutralität in Deutschland wackelt doch mittlerweile beträchtlich. Was eine nächste Bundesregierung daraus macht, ist ungewiss, aber man darf sehr gespannt sein.
Ja, wir kommen noch zu einem zweiten Thema, das uns ja gestern Abend noch mal einen schönen Abend beschert hat in der Redaktion. Der nächste Hammer liegt auf dem Tisch. Christian, du hast ein bisschen reingelesen. Es geht um den EEG-Entwurf. Was sind da denn vielleicht noch kurz die Eckpunkte?
Ja, das können wir, glaube ich, nur ganz kurz zusammenfassen. Bevor wir das aber machen, geben wir einmal noch kurz ab und weisen auf eine Veranstaltung hin, die bei Energate demnächst ansteht.
Stadtwerke stehen vor gewaltigen Investitionen für die Energiewende. Gleichzeitig schmälern angespannte kommunale Haushalte, steigende regulatorische Anforderungen und volatile Märkte ihre wirtschaftlichen Spielräume. Wie lässt sich diese Investitionslast stemmen? Welche Finanzierungsstrategien sind tragfähig und welche Rahmenbedingungen braucht es jetzt? Darüber diskutieren wir im Energate Talk, Energiewende, Finanzierung, wie meistern Stadtwerke die Investitionslawine, am 25. März 2026 um 10 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung unter www.energate-events.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Ja, dann sind wir wieder zurück und sind eigentlich bei einem zweiten riesengroßen Thema. Michaela, du hast es gerade gesagt, das Erneuerbare Energiengesetz muss in diesem Jahr novelliert sein, weil die beihilferechtliche Genehmigung für das bestehende EEG in der zweiten Jahreshälfte ausläuft. Und es war klar, dass das Bundeswirtschaftsministerium jetzt an einer sehr umfassenden Novelle arbeitet. Und jetzt ist am gestrigen Tage, also am Donnerstag, ein über 440 Seiten starker Entwurf bekannt geworden. Man muss dazu sagen, der ist geleakt worden. Das ist ja etwas, was im Politikbetrieb des Öfteren passiert. Also es war nicht gesteuert vom Bundeswirtschaftsministerium oder von der Regierung, dass dieser Entwurf das Licht der Öffentlichkeit erblickt, sondern es kam sozusagen, ist irgendwo an jemanden gespielt worden und es wurde jetzt auch rumgereicht im politischen Berlin mit einer sehr starken Kommentierung. Blick auf das Thema, was passiert bei der Solarenergie und auch gleich eine Handreichung dazu. Also es ist deutlich, es ist erstmal an die Solarbranche gegeben worden, weil die auch am stärksten betroffen ist. Das ist vielleicht keine Überraschung, weil das hatte Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche schon im Zuge des Energiewendemonitorings angekündigt, dass sie die Notwendigkeit sieht, bei den Einsparpotenzialen, die vor allem die kleineren Solaranlagen auf Hausdächern künftig nicht mehr zu fördern. Und genau diesen Punkt enthält dieses Papier aber eben auch noch ein paar weitere Unannehmlichkeiten, die vor allem die Solarwirtschaft betreffen. Und wir können mal ganz kurz mal in ein paar Details reingehen. Also grundsätzlich ist es so, dass die Förderung ohnehin umgestellt werden muss und das Ziel auch der Bundesregierung ist, den erneuerbaren Energien deutlich mehr Systemverantwortung zu geben, die Marktintegration zu fördern, und darauf zielt dieser Entwurf auch ab. Das heißt also, die Direktvermarktung wird Pflicht für alle erneuerbaren Einspeiser in Zukunft. Das heißt, es wird also eine deutlich stärkere Marktorientierung geben. Allerdings, wie gerade schon angedeutet, kleine PV-Anlagen unter 25 Kilowatt Leistung, die sollen künftig keine Förderung mehr erhalten. Ich sage klein, so klein sind die aber gar nicht, weil viele Hausdachanlagen werden eben deutlich drunter liegen, und das heißt im Prinzip, die typische Hausdachanlage wird künftig nicht mehr gefördert. Das hat sich schon abgezeichnet, aber es kommen noch so ein paar Sachen dazu, die dann durchaus auch noch ein Geschmäckle haben. Also Anlagen, die kleiner sind als 7 kW, auch immer noch typische Hausdachanlagen, die sollen künftig auch mit einem Smart Meter versehen werden. Durchaus sinnvolle Sache, aber es gibt hier eine Unterscheidung, auf die man mal genauer gucken muss. Denn während die Smart Meter Kosten für alle anderen, die bisher von dem Pflichtrollout bei Smart Metern betroffen sind, gedeckelt sind, sollen gerade jetzt die kleineren Anlagenbetreiber die Smart Meter Kosten selbst in voller Höhe tragen. Das wundert doch so ein bisschen, dass hier so ein Unterschied gemacht wird. Also es sieht doch stark danach aus, dass hier ja ein klarer Cut gemacht werden soll. Umso mehr, wenn wir uns nochmal erinnern, in der letzten Woche haben wir über das Netzpaket gesprochen. Da drohen auch für den Neuanschluss kleiner Solaranlagen gegebenenfalls noch Baukostenanschlüsse. Wenn man das jetzt mal so in Summe die Karten alle so auf den Tisch legt, sieht man keine Förderung mehr, dafür zusätzliche Kosten durch Smart Meter, zusätzliche gegebenenfalls Anschlusskosten. Also das erschwert den Betrieb sicherlich. Und ja, Nachtigall, ihr hört hier Trapsen. Blicken wir mal zurück. Wir hatten ja schon mal in den frühen 2010er Jahren einen massiven Einbruch im Bereich der Solarinstallationen. Und ja, wer war es damals? Unter Bundesumweltminister Peter Altmaier war die parlamentarische Staatssekretärin, die für die Erneuerbaren zuständig war, Katharina Reiche. Also man sieht so ein bisschen eine Wiederholung dessen, was mal passiert ist und was damals zum Zusammenbruch der deutschen Solarwirtschaft geführt hat.
Ja, die Gefahr, die besteht jetzt auch wieder. Das kann man, glaube ich, sagen. Also für das Solarhandwerk sind das erstmal hier wirklich schlechte Nachrichten. Natürlich kann man darüber streiten, inwieweit sich private Hausdachanlagen nicht selber tragen und Stichwort Eigenverbrauch und so weiter. Man hat jetzt natürlich die Tendenz höchstwahrscheinlich, dass dieser Sektor zurückgefahren wird. Dass wenn sich dann Privatleute noch sowas aufs Dach schrauben, sie es wirklich kleiner dimensionieren, nur für den Eigenverbrauch, dass die Tendenz zu großen PV-Flächenanlagen geht, Landwirte vielleicht hier bei den Flächen profitieren, aber wiederum nicht bei ihren Anlagen auf den Ställen. Also man hat so ein bisschen so eine Handschrift in Richtung Zentralisierung, die man sehen kann. Wie gesagt, vieles in der Debatte geht jetzt erst los, aber die Tendenz ist eindeutig, ja.
Also ich glaube, das ist ein guter Punkt. Diese Zentralisierung, da spielt auch mit rein, dass es für größere Anlagen künftig einen einheitlichen Fördersatz geben soll. Das betrifft alle Anlagen über 25 kW. Und dann ist natürlich klar, ein Fördersatz, das bevorzugt natürlich vor allem die Großanlagen. Wer da hinten runterfallen könnte, ein Stück weit, das sind eben auch große Dachanlagen auf Industrie- und Gewerbeflächen. Das wird sicherlich auch nochmal ein Thema, weil da könnte es durchaus auch eine Klientel geben, die sich da in die Diskussion um dieses Gesetzesvorhaben nochmal massiv mit einbringt. Noch ein Punkt, der, glaube ich, auch durchaus erwähnbar ist. Künftig sollen nur noch 50% der Solarstromerzeugung der Anlagen vermarktbar sein. Also die Einspeisung oder auch Vermarktung des erzeugten Stroms soll auf 50% beschränkt werden. Das ist eine deutliche Fokussierung auf den Eigenverbrauch. Und das führt sicherlich dazu, dass netzverbundene Anlagen, gerade beim Kleinanlagensegment, eher aus dem Markt gedrängt werden, dass es stattdessen nur noch einen reinen Eigenverbrauch gibt. Die Lesart der Solarwirtschaft ist auch tatsächlich, dass es eben vor allem dann nur noch dazu führen wird, dass Balkonanlagen oder Mini-Solaranlagen verbaut werden. Jetzt muss man sagen, das Papier tauchte gestern im Laufe des Nachmittags auf. Ich habe gesagt, es sind exakt 442 Seiten. Wir haben diese also selbst auch noch nicht alle gelesen, denn es betrifft eben nicht nur die Solarwirtschaft. Es gibt gerade für den Biobereich durchaus auch positive Nachrichten. Wir müssen das auch weiterhin noch genau analysieren und reingucken. Und es ist auch noch nicht alles in Stein gemeißelt. Also es ist ein Entwurf aus dem Januar. Die Diskussion dürfte da sicherlich noch laufen.
Genau, also da sind einige Punkte noch, über die man reden muss, die man noch analysieren muss. Du hast es angesprochen, der Bereich Bioenergiekomfort soll ausgebaut werden. Da fragt man sich natürlich, wir haben vorhin die ganze Zeit über das Heizungsgesetz, über das neue Heizungsgesetz geredet. Wofür wollen wir denn die knappe Bioenergie noch alles nutzen, wenn wir sie dann auch noch zur Stromerzeugung nutzen wollen an der Stelle? Es fehlen Strommengenpfade. Das ist ein Thema, das muss man sich nochmal genau anschauen. Fehlt da nicht irgendwo ein Kompass? Und Förderung grüner Wasserstoff wird herausgenommen. Also da steckt noch einiges drin. Wir werden dranbleiben.
Ja, das ist, glaube ich, genau das richtige Stichwort. Auch in unserer heutigen Berichterstattung werden wir uns natürlich mit den Ideen zum EEG weiterhin befassen. Genauso wird uns das Gebäudemodernisierungs weiterhin beschäftigen. Auch andere Themen haben uns natürlich in den vergangenen Tagen beschäftigt. Die Kraftwerksstrategie, viele andere auch politische Themen. Aber das Gebäudemodernisierungsgesetz war heute erstmal so ein großer Block, dass wir uns vorab entschieden haben, uns stark zu fokussieren, und auch über das EEG werden wir wahrscheinlich auch hier in der kommenden Woche dann nochmal mit weiteren Details besprechen, und natürlich halten wir Sie über energate-messenger.de weiterhin auf dem Laufenden. Michaela Kassen, vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart, für euren Input. Spannende Themen, die wir uns momentan umtreiben. Es ist richtig was los, gerade im Bereich der Energiepolitik, und ich gehe sehr davon aus, dass wir auch in der nächsten Woche viele Themen haben, über die es wieder zu diskutieren gilt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann.
Bis dahin.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.